SWR 2 Forum.
No Deal. Welche Folgen hat ein harter Brexit? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Die Uhr tickt. Am 29. März verlässt das Vereinigte Königreich die Europäische Union. Die Aussichten auf einen Austritt ohne Abkommen sind heute wahrscheinlicher denn je. Die Folgen für die Wirtschaft wären auf beiden Seiten des Ärmelkanals heftig. In dieser Woche stimmt das britische Parlament wieder einmal über die Austrittsbedingungen ab. Verwaltung und Wirtschaft rüsten sich auf einen harten Bruch und damit die Störung oder Zerstörung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Wie hart trifft der Brexit unsere Wirtschaft? Was bedeutet das für unseren Wohlstand und unsere Arbeitsplätze? Wie gut sind Europa und Deutschland auf den No-Deal-Brexit oder irgendeinen anderen Brexit vorbereitet? Dazu diskutieren Professor Dr. Rolf Langhammer vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Gerhard Dannemann, er ist Professor für Recht, Wirtschaft und Politik Großbritanniens, auch er mit Sitz in Berlin. Und Ilja Notnagel vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag in Berlin. Selten erleben wir Situationen, in denen das Schicksal von Völkern und Staaten auf der Kippe steht, aber niemand weiß so recht, wohin das Schicksal kippt. Sendungen wie diese haben den Anspruch, ein wenig Licht in das Dunkel des Unberechenbaren zu bringen, aber am Tag vor der nächsten Debatte, den nächsten Abstimmungen im britischen Unterhaus, ist das natürlich schwer möglich. Deshalb schon mal vorab an Sie drei einen Dank, sich dem Abenteuer der Ungewissheit zu stellen. Dieser Tag ist übrigens Tag 992 seit dem Referendum, eine Menge Zeit zu keinem Ergebnis. Zu kommen. Herr Langhammer, die Uhr tickt offiziell nach heutigem Wissensstand noch 18 Tage lang. Glauben Sie, dass den Briten ein parlamentarischer Endspurt gelingt, um ihr Land heil über die Brexit-Ziellinie zu bringen?
Also zum jetzigen Zeitpunkt glaube ich das nicht. Ich rechne damit, dass am kommenden Dienstag das Abkommen, das Scheidungsabkommen wieder abgelehnt wird, dass es am Mittwoch dann eine Entscheidung gibt, dass man keinen No-Deal möchte. Und dass man dann am Donnerstag wahrscheinlich einen Antrag auf Verschiebung stellt. Und dann stellt sich die Frage natürlich, wie lange soll verschoben werden? Und das muss ja auch mit den 27 Mitgliedstaaten der EU abgestimmt werden. Das würde wahrscheinlich durchgehen. Aber die Frage stellt sich natürlich vor dem Hintergrund, dass es keine neuen Erkenntnisse gibt. Was soll das dann, es weiter zu verschieben? Aber die Verschiebungsoption erscheint mir als die wahrscheinlichste.
Herr Dannemann, wir wissen, dass die Briten viele gute Eigenschaften haben. Humor, Selbstironie, Menschenverstand und Stil. Zu ihren weniger geschätzten Eigenschaften gehört aber auch die Wettleidenschaft. Verspielen die da gerade Haus und Hof?
Ja, ich glaube nicht. Also die Wette, das ist ja eine Entscheidung, die jeder für sich trifft. Ich wette auf dieses, ich wette auf jenes. Was wir hier sehen, ist das schlecht koordinierte Zusammenspiel zwischen Leuten, die Interessen verfolgen, und zwar zu einem erheblichen Teil innenpolitische Interessen. Und deswegen es überhaupt nicht schaffen, zu einer passenden Lösung zu kommen. Und das macht das so ungeheuer schwierig. Ein Teil der Gründe dafür, warum seit den 900 irgendwas Tagen, die Sie gezählt haben, noch nichts auf dem Tisch liegt, ist ja auch darin zu suchen, dass es einfach keine klare britische Position gab, von der aus man diese gesamte Zeit hätte nutzen können für eine Verhandlung.
Sie sagen innenpolitische Interessen. Sind es nicht eher parteipolitische Interessen?
Ja, die decken sich teilweise, die überschneiden sich. Aber es sind nicht nur parteipolitische Interessen. Gerade für Labour-Abgeordnete, die in Wahlkreisen sitzen, die überwiegend für Brexit gestimmt haben, orientieren sich nicht parteipolitisch. Und innerhalb der Tories, die unterschiedlichen Fraktionen, die weit von der Tory-Mitte entfernt sind, orientieren sich auch nicht an parteipolitischen Interessen. Ganz im Gegenteil, wir sehen also die beiden großen Parteien gerade unter einem immensen Druck. Deswegen, weil man sich auf keine vernünftige Linie zum Brexit hat einigen können.
Herr Notnagel, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag vertritt und berät die deutschen Unternehmen. Wie ist eigentlich jetzt die Stimmung bei denen, die mit Britannien Handel treiben?
Also wir haben mal die Unternehmen gefragt, die da sehr intensiv Geschäft betreiben, und Optimismus sieht anders aus. Die meisten Unternehmen erwarten einen erheblichen Rückgang ihrer Geschäfte auf der Insel. Das ist ein Prozess, der sich schon angekündigt hat seit dem Votum. Also der Brexit ist schon so ein bisschen Realität. Großbritannien wurde vom drittwichtigsten zum fünftwichtigsten Exportmarkt, und das alles in einem Umfeld, was nicht besonders dynamisch war. Und wenn man jetzt hier reinguckt in die Zahlen, erwarten über 70% der Unternehmen, dass ihre Geschäfte in Großbritannien schlechter werden, als sie derzeit sind. Also sagen wir mal, der Brexit wird sich schon auswirken, und das merklich auf die Unternehmen, die vor Ort engagiert sind.
Wie berät man denn ein Unternehmen, das konkrete Fragen hat, wenn die politische Lage so diffus ist, wie eben gehört?
Also den Kopf, den haben wir uns schon mehrmals zerbrochen und am Ende ist es so, dass wir als IHK-Organisation in Deutschland eine Reihe von Veranstaltungen gemacht haben und erstmal über das Spannungsfeld, was sich auftut, berichtet haben. Also was bedeutet ein No-Deal-Brexit? Und leider ist es so, dass das aus wirtschaftlicher Sicht erstmal für die Unternehmen das schwierigste Szenario ist und deswegen muss man leider sagen, dass man erstmal mit dem Worst Case beginnen muss, sich vorzubereiten. Wir haben Online-Checklisten gemacht, wo die Unternehmen mal schauen können, wie bin ich aufgestellt, was muss ich eigentlich alles mir mal genau angucken, bei meinen Geschäftspartnern, bei meinem Betrieb, bei meinen Zulieferern. Und natürlich ist das was, was am Ende für die Unternehmen schwer handhabbar ist, weil es immer ein im Möglichen agieren ist und viele, gerade mittelgroße Unternehmen, arbeiten ja doch unter einem Druck, wo man jetzt nicht in 5 Szenarien denken kann, sondern eigentlich mit dem arbeiten muss, was auf den Tisch kommt. Und das ist eine Hängepartie und sagen wir mal 18 Tage vor dem Brexit wäre schon für die Unternehmen wichtig, ein bisschen mehr Orientierung zu haben. Das gilt für die deutschen Unternehmen, aber es gilt gerade noch mal eigentlich mehr für die britischen Unternehmen. Und das ist etwas, was in der Diskussion, glaube ich, auch in Großbritannien erst gerade so beginnt. Nämlich die Frage, wie sind unsere Unternehmen eigentlich vorbereitet? Letztlich dann ein wichtiger Punkt, wenn man weiter Geschäft machen will. Wenn nur einer vorbereitet ist, ist es schwierig.
Herr Dannemann, die Briten sind weder zerstörerisch noch selbstzerstörerisch und doch scheint es auf einen No-Deal-Brexit hinzulaufen, denn das ist sozusagen die einzige Möglichkeit, wenn alle anderen Möglichkeiten verworfen werden und für jede andere Möglichkeit gibt es derzeit keine Mehrheit im Unterhaus. Wie kommt das?
Ja, genau deshalb, weil man in keiner Partei eine klare Linie gibt, in keiner der großen Parteien, Entschuldigung, die schottischen Nationalisten, die Liberaldemokraten haben sehr klare Vorstellungen gehabt. Und diese Frage eigentlich nie geklärt wurde. Labour hat den Luxus der Oppositionspartei, die braucht das ja nicht zu klären und hat davon weitlich Gebrauch gemacht. Die Tories haben es versucht und sind eben daran gescheitert. Das Agieren der einzelnen Interessensgruppe erscheint aus der Perspektive jeder dieser Interessensgruppen irgendwie logisch. Aber die Gesamtheit, die funktioniert halt nicht. Damit haben wir also eine zerstrittene Regierung und ein zerstrittenes Parlament. Und so könnte tatsächlich dieser Unfall passieren, den außer einer harten Gruppe von vielleicht 20 oder 25 Parlamentariern niemand will in Großbritannien, also jedenfalls nicht im britischen Parlament.
Wäre Shakespeare mit an Bord, würde er eine Lösung finden, denn bei Shakespeare kommen bei den ganz verwickelten Tragödien und Komödien, da kommt dann immer ein Deus Ex Machina. Gibt es
ja,
so
die
einen
Komödie
auch?
Der Irrung. Das sieht mir eher nach einer Tragikomödie aus und wir sind, glaube ich, gerade im dritten Akt angelandet.
Herr Langhammer, hätten Sie eine Idee für das Aufbrechen dieses Dilemmas, dieser Verfahrenheit?
Naja, da fällt mir jetzt auch ein Zitat aus King Lear von Shakespeare ein. Es ist das Schlimmste nicht, solange man sagen kann, das ist das Schlimmste. The worst is not as long as you can say this is the worst. Wenn wir denn sozusagen die Stunde Null hätten, also wenn wir wüssten, okay, sie gehen mit No Deal raus und Herr Notnagel hat natürlich völlig recht. Für die Briten ist der Anpassungsbedarf gewaltiger, einfach deswegen, weil man nicht weiß, was die britische Regierung dann macht. Sie wird dann als einfaches WTO-Mitglied ja die Freiheit haben, Zölle zu erheben, andere Zölle als die EU. Und es gibt ja schon interne Papiere, die sagen, dann senken wir die Zölle dramatisch für die meisten Güter.
WTO, Welthandelsorganisation.
Genau, das ist die Welthandelsorganisation. Also da hat man schon ein Szenario schon vor Augen. Das könnte bedeuten, dass, und wenn die traditionellen Ökonomen sagen, das ist doch super, dann wird das Vereinigte Königreich nicht so sehr leiden, als wenn sie jetzt, sagen wir mal, hohe Zölle erheben würden. Aber für die Unternehmen wäre es natürlich trotzdem ein gewaltiger Anpassungsbedarf. Man wüsste nicht, welche Standards dann gesetzt werden, ob die Briten eigene technische Standards setzen, die wieder kontrolliert werden müssen an den Grenzen. Wieder Fährverkehr beispielsweise zwischen den britischen Inseln und Irland und Nordirland läuft, ob man dann über Frankreich gehen muss, das ist erheblicher Zeitverlust. Also das ist schon gewaltig. So, jetzt fragen Sie, was kann man tun? Ich sehe den Ball eher im Feld der EU. Die EU hält wirklich eisern an der Unteilbarkeit der 4 Freiheiten fest. Also Güter, Dienstleistungen, Kapitalverkehr, Freizügigkeit der Arbeitskräfte. Ich glaube, die EU muss von dieser roten Linie Abstand nehmen. Und auch im eigenen Interesse, denn die Verluste auch auf unserer Seite wären nicht unerheblich, obwohl die Verluste auf der britischen Seite größer wären. Und die Briten wollen halt nur erst einmal ein Freihandelsabkommen. Und dann sagt man, gut, in der allgemeinen Erklärung über die Zukunft der Beziehungen. Also neben den Scheidungsabkommen gibt es ja diese politische Erklärung. Stimmen beide Seiten überein, dass man sich bemühen will, den britischen Ideen mit komplizierten Zollerstattungsverfahren nachzukommen. Einfach das, weil das dann die freie Grenze zwischen Nordirland und Republik Irland garantiert. Also man kommt den Briten schon in dieser Hinsicht ein bisschen entgegen. Man müsste ihnen viel mehr entgegenkommen. Und gerade bei den Dienstleistungen ist das höchste Maß an Unsicherheit, weil wir eben nicht das Regelwerk haben, wie wir das für Güter haben in der Welthandelsorganisation. Und deswegen ist meines Erachtens die EU gehalten und gefordert, doch den Briten näher zu kommen und mehr zu bieten, als immer nur zu sagen, ihr kriegt das Schweiz-Abkommen oder ihr kriegt das Norwegen-Modell oder ihr kriegt das Kanada-Modell. Mit diesem Modell, mit diesen Stereotypen, glaube ich, kann man die Briten nicht dafür gewinnen, mit der EU kooperativ zusammenarbeiten in Zukunft.
Darf ich ganz kurz an zwei Stellen doch meine Bedenken äußern hier? Und zwar erstens, es ist natürlich aus Sicht der Wirtschaft jetzt eine Zeitperspektive, ne? Aber die EU hat halt verschiedene Szenarien, wie sie mit Drittmärkten, also Ländern, die nicht in der EU sind, umgeht. Da jetzt nochmal Neues hinzuzubringen, obwohl man eigentlich als Großbritannien hätte wählen können, macht es am Ende vielleicht im Umgang nicht einfacher. Aus der anderen Seite, aus Sicht der Wirtschaft, ist es natürlich auch eine Frage, die Integrität des Binnenmarktes, also das Zusammensein des europäischen Binnenmarktes auch über den Brexit hinaus zu symbolisieren und darzustellen. Also langfristig möchte ich mir nicht vorstellen, was das bedeutet, wenn man dieses berühmte Cherry-Picking der Briten zu sehr laufen lässt. Ja, weil die Frage ist, was hält dann den Binnenmarkt noch zusammen? Und der Binnenmarkt ist, das sieht man jetzt gerade bei der Entwicklung des Brexites, ja, von überragender Bedeutung für die Unternehmen, seien es deutsche, französische oder italienische, weil damit der Warenverkehr in einer Art und Weise erfolgen kann, der doch sehr, sehr flexibel ist, wo Lieferketten aufgebaut werden können. Und wir haben auch als deutsche Wirtschaft sehr, sehr viel im EU-Ausland, zum Beispiel in Zentral-Mittelosteuropa investiert in Produktionsketten. Also dieses Zusammenhalten des Binnenmarktes auch als Signal, dass der Binnenmarkt bestehen bleibt und man eben nicht durch Cherry-Picking
Rosinenpickerei, sagen wir es mal auf Deutsch kurz.
Ja, Entschuldigung, ja, also der Brexit hat schon ein paar Auswirkungen auch auf die Sprache bei dem Thema. Aber das ist sicherlich eine Frage, die man dabei mitdenken muss. Und der größte Teil der Unternehmen, die im Binnenmarkt aktiv sind, sagen, der Binnenmarkt ist für mich von überragender Bedeutung und er soll auch nach dem Brexit funktionieren. Ob das langfristig funktioniert, wenn ich da jemanden, der entschieden hat, sich aus welchen Gründen auch immer entschieden hat, diesen Club zu verlassen, dann Möglichkeiten zu geben. Das ist ein Unsicherheitsfaktor, der dann langfristig wirken würde. Und das weiß ich nicht, ob das am Ende für die Wirtschaft einfacher wird.
Also ich möchte da jetzt nicht so eine bilaterale Diskussion aufkommen lassen. Es ist so, sicherlich, wir wissen am meisten über den Güterhandel Bescheid und da gibt es auch die meisten Übereinstimmungen. Wie gesagt, beide Seiten wollen Freihandel. Beim Personenverkehr würde man zum Beispiel argumentieren können, auch nach WTO-Regeln, eine Person, die ins Königreich einreist, um eine Dienstleistung dort persönlich zu erbringen, ob das nun Jürgen Klopp ist oder ein polnischer Klempnermeister, dem müsste das gestattet sein. Das sehen auch die Briten, also wäre auch die Frage der Freizügigkeit nicht so restriktiv zu handhaben, wie das viele befürchten. Und bei den anderen, bei Dienstleistungen müssen wir tatsächlich, weil wir eben kein gemeinsames Regelwerk für Dienstleistungen haben, wir sehen das schon bei dem Problem mit Flugverkehr und fünften Freiheiten, also dass die britischen Linien von Europa aus dann weiterfliegen können, dass es da immer Einzelregelungen braucht und man kann das auch als Rosinenpickerei bezeichnen, aber wir haben eben nicht dieses Maß an homogenen Regeln, wie wir es im Güterhandel haben. Und ich setze immer auf den Faktor Zeit. Ich hoffe, dass wenn man den Briten in vielen Fällen am Anfang entgegenkommt, dass sie nachher sehen werden, dass es sich doch lohnt, als Partner in einer großen Gemeinschaft auch gegenüber Drittländern dann viel mehr herausholen zu können bei Verhandlungen, als wenn man das alleine versucht.
Aber im Augenblick sind wir doch noch an dem Punkt, wo wir noch gar nicht über die Zukunft reden. Es ist ja eigentlich nicht so, dass die Europäische Union Modelle angeboten hat wie Norwegen oder Schweiz oder ganz umfassendes Freihandelsabkommen, sondern das waren alles Ideen, die aus Großbritannien gekommen sind und die jetzt erstmal so im Raum herum schweben, weil im Augenblick in Großbritannien sich alle Kräfte darauf konzentrieren, den Austritt zu regeln. Und der hat mit den vier Freiheiten auch nicht so wahnsinnig viel zu tun, sondern da geht es vor allem um die Irlandfrage, um ein Dilemma, was sich offensichtlich politisch nicht oder ganz, ganz schlecht lösen lässt. Aber Herr Dannemann, Sie wollten gerade eben noch etwas sagen.
Naja, ich denke, die Frage, wie kommt man entgegen bei Gütern, bei Dienstleistungen und so weiter, das ist was für die künftigen Verhandlungen. Da darf man allerdings nicht aus den Augen verlieren, dass es da auch immer um einen Regulierungsraum geht. Die Europäische Union ist eben halt ein einheitlicher Regulierungsraum für Waren und für Dienstleistungen, für Waren weiter fortgeschritten als für Dienstleistungen. Wenn man gleichzeitig die britische Position aufrechterhalten will, aber wir unterwerfen uns nicht mehr den europäischen Regeln, dann ist das schwierig zu sagen, aber ihr dürft trotzdem alle eure Güter hier einführen, auch wenn sie gar nicht den europäischen Vorgaben entsprechen. Ihr dürft Dienstleistungen erbringen, auch wenn sie nicht den europäischen Vorgaben entsprechen. Also da wäre noch sehr, sehr viel zu sortieren, jedenfalls deutlich mehr, als man bis zum 29. März auch nur annähernd hinkriegen könnte. Die große Sorge ist eigentlich, wenn es jetzt nun wirklich passiert, was passiert bei einem ganz harten Austritt. Wenn Sie schon die nordirische Grenze ansprechen, die nordirisch-irische, die wäre natürlich bei einem harten Austritt auch sehr schnell eine harte Grenze. Das ist ein Dilemma für die beiden Parteien auch. Manche versuchen daraus Kapital zu schlagen, also die harten Brexiter in Großbritannien sagen, ja, das passiert doch jetzt dann sowieso, ihr werdet schon sehen, wie ihr damit klarkommt. Aber ich denke, das ist jetzt eines der sehr dringenden anstehenden Probleme. Aber was vielen Leuten auch nicht klar ist, auch nicht weiter verwunderlich ist, dass mit einem harten Ausstieg ein sehr, sehr komplexes System auseinanderbricht, jedenfalls im Verhältnis Großbritannien und den Rest der Europäischen Union, das die ganze Zeit das so ermöglicht hat, dass wir uns so bewegen in Europa, die Waren und die Dienstleistungen, wie wir es bisher getan haben. Alle möglichen Lizenzen würden mit einem harten Brexit zusammenklappen. Wir haben das mit den Fluglinien schon mal kurz erwähnt gehabt. Da gibt es jetzt einen kleinen Aufstieg, aber es geht auch um Güterkraftverkehrslizenzen. Es geht um Fahrzeuge oder Fahrzeug- oder Flugzeugteile, die in Großbritannien produziert werden, die plötzlich dann eben halt nicht mehr automatisch zugelassen sind für weitere Verwendung im Rest der EU. Sogar die Müllexporte, Großbritannien exportiert einen erheblichen Teil seines Mülls, müssten neu frisch lizenziert werden. Das heißt also, die Briten würden eine Weile auf ihrem Müll sitzen bleiben. Also da ist ein riesiges Feld an Problemen, was nur nach und nach und ich glaube noch lange nicht annähernd geklärt worden ist. Also auch so Sachen wie, dass man plötzlich keine wechselseitige Anerkennung der Führerscheine mehr hat. Also internationale Führerscheine erforderlich würden am 30. März möglicherweise. Dass das Aufenthaltsrecht von 5 Millionen Personen im Prinzip erlöscht mit dem 30. März, wenn man nicht irgendwas macht. Das sind die 3,8 oder so Millionen EU-Ausländer in Großbritannien und die etwa 1,2 oder so Millionen Briten in den anderen Ländern der EU. Die Anerkennung von Berufsqualifikationen würde entfallen, sofern man sich nicht schon irgendwie einen Status gesichert hat. Sozialversicherungsregeln sind plötzlich weg. Anrechnung von Beitragszeiten ist nicht mehr garantiert. Ich habe mit jemandem gesprochen, der sagt, sein Arbeitsplatz in Berlin, als Brite hängt davon ab, dass er Zugang zu vertraulichen Informationen hat. Die hat er aber als Nicht-EU-Staatsangehöriger dann ab dem 30. März nicht mehr. Also diese ganzen Sachen. Ich glaube, das ist im Moment das dringendste Problem. Die Frage, wie viel Dienstleistungen künftig und so weiter, die wird man in der nächsten Runde der Verhandlungen dann ansprechen müssen.
Das SWR2-Forum zum Thema No Deal. Welche Folgen hat ein harter Brexit? Mit Professor Rolf Langhammer vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel, Professor Dannemann aus Berlin, er ist Professor für Recht, Wirtschaft und Politik Großbritanniens, und Ilja Notnagel vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag in Berlin, er ist Experte für den Brexit. Nun wissen wir, ahnen wir, dass das für die Briten relativ schlimm wird, aber es wird auch für uns nicht folgenlos sein. Es gibt Zahlen, die besagen, dass ungefähr 100.000 Jobs vom Handel mit Großbritannien abhängen oder verloren gehen könnten. 750.000 Arbeitsplätze insgesamt hängen vom Handel ab. Also wie wird uns der Brexit konkret schaden, Herr Notnagel?
Ja, das ist fast so ähnlich wie die Diskussion, die wir eben hatten. Wir müssen uns natürlich, das muss man eigentlich so in Scheiben aufschneiden, ne? Also gibt es ein No-Deal, wird es vor allen Dingen in den ersten Tagen und Wochen Herausforderungen geben. Themen, die bisher noch gar nicht bekannt sind, wo man im direkten Handel Herausforderungen spüren würde. Zu den Beispielen, die wir gerade diskutiert haben, kann ich noch was hinzufügen. Man braucht, wenn man außerhalb der EU Waren einführen und ausführen möchte, eine Zollnummer. Diese Zollnummer müsste man eigentlich jetzt beantragen, wenn man noch keine hat, weil man bisher nur im Binnenmarkt unterwegs war. Das dauert aber 3 bis 4 Wochen, bis man eine bekommt. Wie lange das in Großbritannien dauert, weiß übrigens gar keiner. Und das sind so Sachen, in die man hineinläuft, was es sehr, sehr schwer macht, auszurechnen, was ja Ökonomen gerne machen. Wenn das passiert, kostet das so und so viel Wachstum. Das macht es sehr, sehr schwierig, weil wir probieren so ein bisschen aus Ketchup wieder Tomaten zu machen. Wir wissen aber nicht, wie aufwendig das ist, weil es noch nie einer gemacht hat. Und deswegen glaube ich schon, dass die Herausforderungen sehr, sehr groß sind und sich eben nicht nur im Wachstum niederschlagen werden, sondern auch im täglichen Miteinander der Waren und des Warenverkehrs. Es wird Geld kosten, wo man es gar nicht erwartet. Also ein großer Teil Zollbürokratie, muss ich dafür jemanden extra einstellen, ja oder nein? Dauert es länger, ja oder nein? Das heißt, natürlich ist ein No-Deal-Brexit für das Wachstum in Europa und gerade auch in Großbritannien ein Risiko. Aber die Frage ist halt, was kommt da alles noch? Wie schnell können sich Großbritannien und die EU im Zweifel bei einem No-Deal auf ein paar Brücken einigen, damit das nicht zusammenbricht? Das ist sehr, sehr unsicher und Sie entnehmen es ja einzelnen Unternehmensverlautbarungen, dass erstmal Werksferien gemacht werden, dass die Lager aufgebaut wurden. Also ein bisschen Vorbereitung, gerade bei den Größeren, ist da, um so eine Art, wie soll ich mal sagen, erste Tage Chaos abzuwenden. Aber da hängt noch ganz, ganz viel. Das ist so ein bisschen wie beim Unkraut, wenn man anfängt zu ziehen. Dann wird die Wurzel immer länger hoffentlich und man zieht da raus. Also es kam letzte Woche so eine Meldung, die dann schon fast zum britischen Humor passt, dass die Europaletten, wie wir sie kennen, ja, davon gibt es nicht genug in Großbritannien, weil die, wenn man als aus dem Drittland, nämlich dann nicht mehr EU-Mitglied kommt, gibt es da bestimmte Regularien, auf die genau geachtet wird. Davon gibt es aber nicht genug in Großbritannien. Das heißt, selbst wenn es funktionieren würde, könnte es sein, dass die Produkte gar nicht kommen, weil die gar nicht transportiert werden können. Also das sind alles Sachen, die dafür sprechen, dass es eine kurzfristige Herausforderung gibt und dann das, worüber wir schon diskutiert haben, eine mittel- und langfristige, wie wollen wir eigentlich Geschäft machen. Und das wird die Konjunktur, wenn das schief gehen sollte, wir einen No-Deal bekommen, das wird die Konjunktur auf beiden Seiten des Ärmelkanals spüren.
Wo Sie gerade das Wort Notfallpläne brachten, die meisten Firmen haben sich ja darauf eingerichtet, dass das dann im Fall des Falles der Brexit tatsächlich zum 29. März kommt. Die Firma BMW beispielsweise, die 4 Werke in Großbritannien betreibt, die hat sogar schon das größte Flugzeug der Welt gechartert, eine Antonov, um dann per Luftbrücke dafür zu sorgen, dass denen die Teile nicht ausgehen. Was aber, wenn der Brexit jetzt verschoben wird? Vielleicht nicht nur einmal verschoben wird, sondern vielleicht 2 oder 3 Mal, immer so um 2, 3 Wochen. Das ist jetzt im Augenblick, glaube ich, das Worst-Case-Szenario, weil so ein Notfallplan, der hat ja auch einen Vorlauf.
Es gibt ja 2 Arten von, also Sie müssen sich ja institutionell als Unternehmen darauf einrichten. Ich glaube, dann ist es gut, schon auf den ersten Tag vorbereitet zu sein. Wenn Sie da ein bisschen mehr Zeit haben, ist es im Zweifel vielleicht nicht schlecht. Letztlich ist ja die Frage, was bringt die mehr Zeit? Wird es dadurch einfacher? Gibt es bessere Regelungen? Kann man das mehr nachvollziehen? Kann man sich vorbereiten? Also ich glaube, das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, ist eigentlich genau die Unsicherheit, die wir jetzt schon seit mehr als 900 Tagen haben. Was kommt da am Ende bei raus? Nur, dass die Dimension jetzt erweitert wird um einen zeitlichen Rahmen. Das kann im Zweifel dem einen oder anderen helfen, seine Vorbereitungen noch abzuschließen. Aber wissen Sie, es gehören ja auch noch ein paar andere zum Vorbereiten dazu. Das ist ja nicht nur das Unternehmen selbst, das ist der Geschäftspartner, das sind die Kunden und das ist im Zweifel die Verwaltung, die das auch noch alles mit abdecken muss. Ich hatte ja gerade schon davon berichtet, dass man nicht einfach irgendwie im Computer klickt, ich hätte gerne eine Zollnummer und ich bekomme die sofort. Das sind also alles Herausforderungen, wo vielleicht ein bisschen mehr Luft am Ende auf der Unternehmensseite helfen kann. Aber auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, trägt das dazu bei, dass wir eine Lösung bekommen, die vielleicht anders aussieht als ein No-Deal? Und das ist eigentlich für die Unternehmen und für den Auswirkungen des Brexits ja die entscheidende Frage. Mir fehlt da so ein bisschen die Fantasie, außer wie Sie es gerade beschrieben haben, dass man sich von einem Datum zum anderen hangelt. Ich sehe jetzt mal aus Unternehmenssicht die Situation schon sehr verfahren. Und wie Sie ja auch, wie wir eingangs besprochen haben, am Ende muss man sich hier auf das Worst-Case-Szenario leider vorbereiten.
Herr Dannemann, Herr Langhammer, tut die Politik diesseits und jenseits des Ärmelkanals zu wenig, um zu verstehen, was Wirtschaft ist?
Da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube nur, dass dieses Mal die wirtschaftlichen Interessen Großbritanniens nicht im Vordergrund standen. Es gibt ja einen geflügelten Ausspruch von Boris Johnson, dem ehemaligen Außenminister, den man hier jugendfrei gar nicht wiedergeben kann, was man mit der britischen Wirtschaft tun soll.
Fuck Business. Also wir sind hier ein Sender für Erwachsene. Ich kann es gern zitieren.
Wunderbar, wunderbar. Das da war er schon nicht mehr Minister, also das stimmt dann nicht mehr so ganz, aber es ist, so wie schon bei der Abstimmung im Referendum die wirtschaftlichen Interessen nach hinten gestellt wurden, sogar in der Bevölkerungsgruppe der Rentner, die doch normalerweise an einem sehr sicheren Pensionseinkommen Interesse haben sollten, so war es jetzt halt auch in der Ausführung. Das heißt, die wirtschaftlichen Interessen standen dann nicht so im Vordergrund. Ich denke, bei vielen anderen EU-Mitgliedstaaten sieht das schon anders aus, auch wenn natürlich man sich den eigenen Binnenmarkt erhalten will. Aber ich glaube, die Signale aus der deutschen Wirtschaft waren auch so, dass gerade die international operierenden Unternehmer kein Interesse daran hatten, den Binnenmarkt auseinander zu dividieren, sondern auch die Linie der Europäischen Union, der Kommission eher bestärkt haben. Da sehe ich nicht so ganz das Auseinanderlaufen von wirtschaftlichen und politischen Interessen, jedenfalls nicht so stark wie auf der britischen Seite.
Ich glaube, dass die politischen Interessen auf der EU-Seite sehr stark von der Kommission geprägt worden sind, vielleicht doch weniger als von den Mitgliedstaaten. Die Kommission hatte einfach die Fachkompetenz, die auch auf der britischen Seite fehlte. Das knapp 500 Seiten Abkommen, die Scheidungsabkommen, trägt eindeutig die Handschrift der EU. Sie hat in allen Bereichen sozusagen die Detailkenntnisse gehabt, die die Briten so nicht hatten. Und die EU hat auch klar gemacht, dass sie für die Zukunft im Grunde genommen die sich in der Rolle des Regelmachers und nicht des Regelnehmers sieht. Und das wirkt natürlich wieder auf der britischen Seite entsprechende Widerstände, denn man glaubt, dass auch die Zeit nach dem 29. März doch ganz wesentlich geprägt davon sein wird, wie die EU sich stellt. Und sie wird sich wahrscheinlich doch eher von der Kommissionsseite her stellen. Und ich sehe auch die Kommissionsseite gestärkt durch den Brexit und weniger die Seite der Entscheider auf der politischen Seite, also des Ministerrats bzw. der Staatschefs. Die Kommission hat den Zügel fest in der Hand und ist nicht gewillt, das abzugeben. Und das schafft erhebliche Probleme.
Die Kommission ist deutlich professioneller aufgetreten als die britische Regierung, das ist ganz sicher. Und sie haben auch mehr Expertise gehabt. Aber ich habe, also die 585 Seiten, die es insgesamt sind, nicht Wort für Wort durchgelesen, aber immerhin diagonal überflogen. Das ist sehr, sehr viel technische Sachen, wo man weder ein britisches oder ein EU-Interesse dran feststellen kann. Das Kritischste sind, glaube ich, und das haben die nachfolgenden Entwicklungen auch bewiesen, der Mechanismus, der für die nordirische Grenze gesehen wird. Da hat die EU sich in den Verhandlungen durchgesetzt, allerdings schon im Dezember 2017 mit dem Backstop, der damals vereinbart wurde. Was nicht immer ganz richtig berichtet wird, ist, dass es jetzt nicht gerade die EU ist, die ein Veto hätte oder Großbritannien ein Veto hätte, sondern da gibt es eine fünfköpfige, also paritätisch besetzte Kommission mit einem neutralen weiteren Mitglied, das darüber entscheiden soll, wie viel Fortschritt in diesen Fragen insgesamt bei dem Abkommen erzielt werden.
Jetzt bei der Irland-Frage.
Insgesamt auch beim Brexit. Insgesamt fürs ganze Abkommen, aber besonders wichtig natürlich auch für die Nordirland-Frage. Die Kommission hat auch an einigen Stellen nachgegeben, wo sie es eigentlich nicht hätte tun wollen. Insgesamt wird natürlich Großbritannien mehr Federn gelassen haben. Das ist auch ein Verhältnis der Stärke und der Interessen, die darin betroffen sind und auch wie gut man sich vorbereitet hat, wie viel Expertise man im Haus hatte und mit welchen Verhandlungsstrategien man da reingegangen ist. Und das war eigentlich ein Trauerspiel von britischer Seite. Großbritannien hatte eigentlich immer sehr viel Softpower und ist international mit mehr Gewicht aufgetreten, als es militärisch oder wirtschaftlich sonst hätte. Und dieses Mal haben die Briten halt einfach die falschen Leute hingeschickt, Brexit Department statt dem Auswärtigen Amt, und hatten eine Strategie, die eben halt wirklich nicht gut war.
Herr Langhammer, ist das nicht eigentlich eine gute Sache, wenn Europa seine eigenen Interessen, die ja auch deutsche Interessen sind, stark und selbstbewusst vertritt? Kann man das der Europäischen Kommission zum Vorwurf machen, dass sie erfolgreich ihre Position durchdrückt?
Naja, man muss natürlich sehen, zu welchen Kosten. Beide Seiten leiden und die Briten werden mehr leiden als die Europäer. Man kann jetzt Modelle fahren lassen, das haben wir ja auch gemacht, die sagen, unter welchen Bedingungen leiden beide ungefähr gleich stark, und das wäre dann, wenn die Briten tatsächlich praktisch einen zollfreien Handel mit dem Rest der Welt und damit beim No-Deal auch mit der EU handhaben würden, dann würden beide Seiten etwa gleich stark verlieren. Das nennt man Hard but smart.
Und vor allem hätten Sie dann kaum noch eine Chance, eigene Freihandelsabkommen mit anderen Partnern auszuhandeln, dann wer soll mit jemandem handeln, wo es eh schon 0% Zoll gibt?
Genau, dann braucht man das im Grunde genommen nicht. Man wird natürlich dann sofort die Spezialinteressen ins Spiel bringen und die sind bei den Briten klar, die Landwirtschaft, die ist klein, aber nichtsdestoweniger will man sie nicht im Freihandel opfern.
Genau, und da kommen jetzt schon die Amerikaner und sagen, aber genau, unser Hormonfleisch und unsere Chlorhühnchen, die müsst ihr dann aber schon kaufen.
Ganz genau, dann hat man auch nicht die Verhandlungskraft zu sagen, nein, das machen wir so nicht. Man ist eben der kleinere Partner. Das wird man auch in einer merkantilistischen Welt sehr schnell feststellen von Seiten der Briten, dass man immer nicht mehr Global Britain ist und dass man nicht mehr das Commonwealth ist, sondern ein kleiner, nicht so furchtbar wichtiger Handelspartner in der Welt. Dann kommen natürlich die Automobilinteressen. Da wird man auch sagen, da brauchen wir Sonderregeln. Aber das ist, wie gesagt, sehr, sehr schwer abzuschätzen. Auf der deutschen Seite, klar, da wird man sagen, das kostet uns so pro Jahr mindestens 0,5% des Bruttoinlandsprodukts, also 20 Milliarden, die fehlen schon mal. Ja? Was das jetzt in Bezug auf Arbeitsplätze bedeutet, kann man schlecht sagen. Deswegen muss die Kommission auch insgesamt sehen, wer leidet am meisten drunter, das werden die Iren sein. Die Iren sind diejenigen, die nach allen Schätzungen diejenigen sind, die am meisten unter dem Brexit leiden, unter dem Hard Deal, auch aufgrund natürlich der Grenze. Und ihre Interessen muss man besonders wahrnehmen und da muss die EU-Kommission auch sagen, okay, ich kann nicht zu jedem Preis die Einheitlichkeit unserer Sichtweisen durchsetzen, wenn darunter ein ganz wichtiger Partner, der wichtigste Partner, der betroffen ist, nämlich Irland, darunter leidet. Und das werden die Iren auch der Kommission klar machen. Sie haben natürlich die Veto-Position, können sie immer einnehmen. 27 müssen zustimmen, wenn die Iren sagen, nein, das machen wir so nicht. Dann muss die Kommission auch versuchen, Kompromisse zu schließen und nicht sozusagen die beste aller Welten für sich selber anzustreben. Und das bedeutet, ja, Rosinenpickerei ist negativ konnotiert, aber man könnte es auch sagen, man ist eben sehr flexibel in Bereichen, wo wir sowieso Sonderregelungen haben, wie beispielsweise beim Dienstleistungshandel.
Es werden ja schon mal Analogien zur Historie gezogen. Eine Analogie, eine schreckliche, ist die des Schlafwandlers. Das erinnert an den Vergleich, dass die Nationen 1914 praktisch schlafwandlerisch in den Ersten Weltkrieg hineingestolpert sind. Eine zweite Analogie wäre vielleicht auch der Fall von Lehman 2008, 2009, mit dem eine weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise ausgelöst wurde. Man hatte etwas zugelassen, ohne sich richtig darüber im Klaren zu sein, welche Konsequenzen und welche Dynamik das heraufbeschwören kann. Hätte ein Brexit möglicherweise auch das Potenzial, zu einer wirklich massiven globalen Störung zu führen?
Ich glaube, das beitragen zu einer Störung, die wir sowieso haben. Wir haben ja gerade einen Handelskrieg zwischen den USA und China, der noch weiter an Schärfe zunehmen könnte oder auch nicht. Wir haben einen Handelskrieg, der noch sich ausweiten könnte zwischen den USA und der Europäischen Union. Die deutsche Wirtschaft schwächelt ohnehin schon. Also alleine schafft der Brexit das nicht, eine Weltwirtschaftskrise auszulösen, aber in sehr ungünstigen Rahmenbedingungen könnte ein harter Brexit ziemlich dazu beitragen, eine mögliche Wirtschaftskrise zu verschärfen. Und er hat natürlich auch noch diese politische besondere Komponente in Nordirland, dass man auch nicht unterschätzen darf, dass da im schlimmsten Fall eben halt wieder der Bürgerkrieg losgehen könnte. Das will man jetzt nicht heraufbeschwören unbedingt, aber wenn da keine Lösung gefunden wird, die in Nordirland und Irland akzeptabel ist, denke ich, wird man mit Gewalttaten zunächst gegen Sachen, vielleicht auf Dauer gegen Personen auch rechnen müssen. Das sollte man in der Bilanz eben halt auch immer einstellen.
Ja, ich teile diese Sicht, dass es vor dem Hintergrund sowieso einer großen, starken Abschwächung in der Weltwirtschaft von allen Seiten, unabhängig von den Konflikten und natürlich einem bevorstehenden Technologie-Herausforderung, Stichwort Digitalwirtschaft, diese Situation mit dem Brexit zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt kommt. Ich würde sie doch eher mit Lehman als mit Schlafwandler vergleichen, gleichsetzen. Beim Schlafwandler war es tatsächlich so, 1914 eben, dass die Parteien gebunden waren in bestimmten Allianzen und blind diesen Allianzen gefolgt ist. Das ist heute so nicht der Fall. Man wird auch weiterhin sicherheitspolitisch zusammenarbeiten. Also die Bedeutung der Globalisierung und auch globaler Bedrohungen, die ist, glaube ich, auf beiden Seiten des Kanals stark ausgeprägt. Aber ein Szenario wie Lehman, dass man irgendetwas macht, was man auf keinen Fall hätte tun können, also ein Tipping-Point-Problem, das möchte ich wirtschaftlich gar nicht ausschließen. obwohl ich immer noch glaube, dass so viel Common Sense auf der anderen Seite des Kanals ist, dass man dann doch zu vernünftigeren Lösungen kommt. Aber wie gesagt, pathologisches Lernen erfolgt eben erstmal dann, wenn man Schmerzen hat. Und die könnte man sich ersparen, und die Briten sind nahe dran, sich diese Schmerzen anzutun.
Vor allem, was mich beunruhigt, ist, dass auf der harten Brexiter-Seite, zu denen ja auch nicht wenige Parlamentarier gehören, das Bewusstsein noch zu fehlen scheint, dass was immer am 30. März oder eben halt ein paar Wochen oder Monate später passiert, bei weitem nicht das Ende ist, sondern dass die Verhandlungen dann eigentlich erst richtig anfangen. Und da scheint mir eben halt auch ein klares Konzept zu fehlen, auch deswegen, weil man eben halt diese berüchtigten roten Linien halt nicht gefährden will, keine Zollunion und möglichst wenig weitere EU-Regeln anwenden. Es ist halt, glaube ich, noch nicht richtig durchgedrungen, dass ein einheitlicher Handel, eine Dienstleistungsfreiheit und eine Warenfreiheit in einem einheitlichen Regelungsraum prima funktioniert und außerhalb eines einheitlichen Regelungsraums eben halt nicht so gut.
Der IFO-Geschäftsklimaindex ist zuletzt ein bisschen eingebrochen, nur ein bisschen, und die Begründung dafür war eben auch der Brexit. Aber es gibt ja auch noch andere Risiken, sind hier angesprochen worden, beispielsweise der Handelskrieg oder überhaupt eine Abschwächung der Konjunktur, also eine ganz normale Folge, wie sie in jedem Wirtschaftszyklus dann irgendwann mal auftaucht. Wir sind jetzt im 10. Jahr eigentlich auf einem sehr guten Weg. Da wäre es mal wieder Zeit für ein klein wenig Beruhigung im Marktgeschehen. Herr Notnagel, vor was haben Ihre Mitgliedsunternehmen denn mehr Angst? Vor dem Brexit, vor dem Trump oder vor der Konjunktur?
Vor allem zusammen. Also wir hatten das gerade schon angesprochen. Es kommt halt alles zu einem Zeitpunkt gemeinsam auf die Unternehmen zu. Und das ist sehr verunsichernd, auch für die Planung verunsichernd. Worauf muss ich mich beim Brexit einstellen? Wie sind die Auswirkungen? Wie geht es beim Handelskonflikt USA-China weiter? Wie geht es beim Handelskonflikt EU-USA weiter? Verunsicherung führt ja nicht nur dazu, dass man seine Geschäftsabläufe sich nochmal anschaut, sondern sie führt auch dazu, dass man bestimmte Entscheidungen vielleicht risikoaverser, also ein bisschen vorsichtiger trifft als normal. Und das sehen wir schon auch in dem Feld, nämlich der Investitionstätigkeit weltweit, aber auch gerade in den angesprochenen Regionen. Und das ist für eine Wirtschaft wie unsere, die sehr davon lebt, über Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge von Investitionen weltweit profitieren zu können, schon eine Herausforderung. Ich glaube, dass wir vielleicht, ich will es nicht ganz so negativ das Bild zeichnen, also wir haben einen langsameren Wirtschaftswachstumsweg in diesem Jahr. Wir haben vielleicht mit dem Brexit auch die Möglichkeit, mal zu hinterfragen, wie muss sich Europa eigentlich aufstellen, um die Herausforderung eines Brexits, einer zunehmenden Digitalisierung, einer Welt, wo vielleicht das Miteinander handelspolitisch nicht mehr so betont wird. Was müssen wir da eigentlich machen? Und ich halte das für eine Möglichkeit zu zeigen, dass man vielleicht auch gute Lösungsansätze hat. Denn letztlich ist es so, und das glaube ich, ist nachvollziehbar, wir müssen unsere Unternehmen fit halten, dass sie mit solchen Sachen umgehen können. Das heißt, erstmal beim Brexit Guidance geben, aber gleichzeitig uns auch hierzulande fragen, wie können wir unsere Unternehmen fit machen für die Herausforderungen, die da alle schon ja mehr oder weniger deutlich erkennbar sind.
Für manche gibt es ja nicht nur Risiken, sondern auch Chancen, und das betrifft vor allem die Banken Amsterdam, Paris, Frankfurt natürlich. Die profitieren mittlerweile auch schon vom Brexit, schlicht und einfach, weil sich die Geldhäuser neue Dependancen suchen müssen, wenn sie nicht mehr von der Insel aus handeln können. Und gleichwohl wirkt die Finanzwirtschaft nicht nur gut vorbereitet, sondern auch ziemlich tiefenentspannt. Goldman Sachs, die Investmentbank, schätzt die Wahrscheinlichkeit eines ungeregelten Brexits auf nur 10%. Die Märkte sehen das ähnlich, das Pfund schwächelt, aber nicht wirklich. Die Aktienkurse in Großbritannien sind auch stabil. Wissen die etwas, was wir nicht wissen?
Also ich glaube, dass sie in diesem Fall die Rolle desjenigen spielen, der nicht an die Wand genagelt werden will, wenn er denn die große Warnflagge schwenkt. Das haben wir auch erlebt vor Lehman Brothers, also vor September 2008, dass die internationalen Finanzinstitutionen sehr, sehr ruhig waren. Und obwohl sie in vielen Fällen es besser wussten. Aber auf keinen Fall wollen sie diejenigen sein, die man nachher sagt, okay, self-fulfilling prophecy, also eine selbsterfüllende Prophezeiung, du bist verantwortlich. Du hast es ausgelöst. Deswegen wollen die Banken ruhig bleiben, weil der Finanzsektor eben sehr volatil ist, ganz anders als die Realwirtschaft. Da kann sehr viel sehr schnell in wenigen Sekunden passieren. Und deswegen ist, glaube ich, das Ausrufen von Ruhe die erste Bürgerpflicht im Finanzsektor, auch wenn sie in vielen Fällen sicherlich hinter verschlossenen Türen ganz anders sprechen.
Ja, der Pfundkurs hat ja wieder zugenommen, seitdem im Parlament klar ist, dass es keine Mehrheit gibt für den verhandelten Brexit-Deal. Das war schon erstaunlich, aber ich glaube, die Märkte rechnen damit, dass irgendwie sich das alles wieder einrenkt. Vielleicht ist nicht ganz klar angekommen, dass es nicht nur eine Möglichkeit eines harten Brexits gibt, sondern gleich drei und dass man die addieren muss. Die erste ist schon angesprochen worden, das Parlament kann sich auf nichts einigen, dann gibt es einen harten Brexit. Das zweite ist aber auch, das Parlament möchte verlängern, aber bietet der Europäischen Union gar nichts an, was es der Europäischen Union einen Anreiz setzt, das nochmal zu verlängern. Das heißt, man will mehr Zeit, um doch nichts zu lösen. Das heißt, es könnte ein einziger EU-Mitgliedstaat, jeder der 27, das verhindern. Das ist die zweite Möglichkeit. Und das dritte ist, es kommt doch noch zu einem Referendum. Das ist nicht die größte Wahrscheinlichkeit. Aber viele setzen voraus, dass wenn es ein zweites Referendum gibt, die Briten sich das dann anders überlegen und der Europäischen Union bleiben wollen. Das ist nicht sicher. Es könnte auch so passieren, dass ein harter Ausstieg als Folge eines Referendums plötzlich da ist. Man hat nichts, auf was man sich einigen kann und ein Verbleib wird abgelehnt, auch gegenüber dem vorhandenen Deal. Dann gäbe es auch einen harten Ausstieg. Und jedes dieser drei Szenarien ist nicht so wahrscheinlich. Wenn man sie alle drei zusammen addiert, denke ich, liegen sie doch deutlich über 10%.
Eine der großen Hoffnungen der Brexiteers war ja, dass man, wenn man sich endlich von Europa befreit, dann befreit man sich auch von dem Joch der Bürokratie. Wird es mit Brexit weniger Bürokratie geben, Herr Notnagel?
Die Welt wird ja nicht von Tag zu Tag weniger komplex, sondern eher komplexer. Deswegen ist eine Diskussion über, wenn ich aussteige, meine eigenen Regeln mache in einer Welt, in der aber alle anderen große Regeln machen, nämlich globale Institutionen wie die Welthandelsorganisation, die EU, dann ist das schon eine interessante Diskussion. Denn letztlich kommt es im internationalen Handel ja auf eine Konvergenz an der Regeln, also da, dass die Regeln miteinander vergleichbar sind und dass man sagen kann, also das, was in Spanien als sicher gilt, wird auch in Deutschland als sicher anerkannt und andersrum. Also ich glaube, das ist ein bisschen kurz gesprungen. Ich sehe das vor allen Dingen in dem Spannungsfeld weniger Bürokratie und gleichzeitig eigene Regulierung und dann international erfolgreich zu sein. Also eins von den dreien passt da nicht rein, weil letztlich muss ich mich, wenn ich auf einem großen Exportmarkt wie der EU dann aus britischer Sicht bewegen möchte, ja die EU-Regeln erfüllen und nicht die, die ich mir selber ausgedacht habe oder nicht erfüllen möchte. Also das, denke ich, das ist eher eine Chimäre. Großbritannien wird eigentlich sogar vielleicht auch gegenüber anderen Partnern eher in die Situation des Regelnehmers, also Rule-Takers, verfallen. Und
also die Bürokratie wird zunehmen mit dem harten Brexit, ohne jede Frage, schon allein die Zollformalitäten, aber auch Leute, Briten, die zu ihrem Feriendomizil in Frankreich gehen wollen, könnten möglicherweise ein Visum brauchen, brauchen möglicherweise einen internationalen Führerschein, brauchen eine grüne Karte, Versicherungsschutz für ihr Auto und brauchen einen Krankenversicherungsschutz plötzlich. Und es ist ja auch nicht so, dass es in Großbritannien keine Bürokratie gegeben hätte, als man seinerzeit 1973 in die EWG eingestiegen ist. Ich habe 11 Jahre in Großbritannien gelebt und auch Briten können durchaus bürokratisch sein.
Herr Langhammer, bei diesem freudlosen Geschäft, kommen wir als Deutsche oder als Europäer aus dem Brexit mit einem blauen Auge raus oder wird es doch schon zu schlimmeren Verletzungen führen?
Also immer im Vergleich zu anderen, glaube ich, kommen wir mit einem blauen Auge raus. Irland würde erheblich mehr leiden, vielleicht auch andere kleine Staaten. Natürlich sind wir sehr stark mit dem Vereinigten Königreich verflochten, das ist ganz klar. Die Lieferketten sind sehr eng und die werden kurzfristig durchbrochen. Aber es wird so viel Common Sense auf beiden Seiten da sein, dass man dann versucht, eben doch wieder mit einer neuen Situation auch wieder alles aufzubauen. Da sind die Briten sicherlich auch bereit dazu. Es bleibt ihnen ja auch gar nichts anderes übrig. Ansonsten ist Deutschland eben global sehr stark aufgestellt, auch in Märkten, die deutlich stärker wachsen, in Ostasien beispielsweise. Also gemessen daran, es tut uns sehr, sehr weh. Es ist sicherlich auch alles andere als kostenlos. Aber für Deutschland geht die Welt da nicht unter. Und wie gesagt, vergleichsweise zu anderen EU-Staaten, ob das nun Portugal beispielsweise ist, ja eine sehr enge Beziehung zum Vereinigten Königreich haben oder gerade Irland, stehen wir noch relativ gut da.
Relativ ungewöhnlich für ein SWR2-Forum, aber diesmal durchaus angebracht. Fortsetzung folgt. Das war Eine weitere Folge in unserer Serie No Deal. Welche Folgen hat ein harter Brexit? Mehr wissen wir vielleicht morgen oder übermorgen, wenn das Unterhaus debattiert hat und neue Abstimmungen zustande gebracht hat. Es diskutierten Gerhard Dannemann, Professor für Recht, Wirtschaft und Politik Großbritanniens, Professor Rolf Langhammer vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel und Ilja Notnagel vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag Berlin. Die Gesprächsleitung hatte Thomas Ihm.